Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du deine Frau stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Shivani Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir Frauen mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die ihre Sehnsucht entweder gar nicht wahrnehmen oder wahrnehmen und ihr nicht folgen. Und weil ich das ein wichtiges Thema finde, habe ich mich heute im Interview mit der Anna darüber unterhalten. Viel Spaß! Juhu, das ist die 100. Folge. Das hätte ich niemals gedacht, als ich mit diesem Podcast gestartet bin. Und ich feiere dich total, weil du bist meine treue Hörerin, mein treuer Hörer. Ja, und ich freue mich total. Heute gibt es ein Interview mit Anna. Ja, lass uns einfach los.
Wir starten, glaube ich, direkt, oder? Weil die Zeit ist so ein
würde
bisschen...
Würde ich auch sagen. So, ja, würde genau. Ich auch sagen.
Wow. Shivani, ich freue mich total über dieses Interview heute mit dem Thema
Sehnsucht. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch total.
Wie schön, mal über so ein Thema zu sprechen.
Sehnsucht. Ich habe mich auch total... auf deine Freude gefreut, du.
Die Sehnsucht ist doch so wichtig und viel zu oft sind wir vielleicht mit Problemen beschäftigt. Deswegen lass uns direkt in die Sehnsucht übergehen. Was meinst du?
Ja, unbedingt. Das ist ganz wichtig. Lass uns gleich starten.
Spannenderweise kam die Idee zu dieser Folge ja bei unserem letzten Austausch, als du von dem Feedback einer deiner Klientinnen erzählt hast.
Genau, das sagte ich, dass ich über die Stimme, meine Podcast-Folge über Ich liebe meine Stimme gesprochen habe.
Genau.
Und dass ich davon direkt eine Kundin angesprochen fühlte.
Genau, weil wir beide teilen ja auch so eine andere Leidenschaft oder eine andere Sehnsucht vielleicht. Das war das Tanzen, um sozusagen den Bogen nochmal, ja genau, so noch ein bisschen weiter vorne aufzuspannen. Und dann kam von dir, und es ist so wichtig, seiner Sehnsucht nachzugehen, weil wir das in der heutigen Zeit einfach viel zu oft vernachlässigen.
Richtig.
Genau. Und das war auch so ein Teil von der Klientin, von der du erzählt hast, die sich eben von deiner Podcast-Episode sehr angesprochen gefühlt hat, weil die Lust drauf hatte, ihre Stimme zu spüren. Ne? War das so, genau?
Ja, sie wollte singen. Sie sagte, ich wollte eigentlich schon immer singen, aber ich mach's nicht. Das ist was, was als Sehnsucht in mir schlummert. Und ich habe ja in der Folge nichts Therapeutisches gemacht, sondern ich habe einfach nur über Ich liebe meine Stimme gesprochen und über was kann die Stimme verändern. Ich habe einfach über die Stimme gesprochen und das hat diese Sehnsucht geweckt, dass sie sagte, eigentlich wollte ich ja schon immer singen. Das hat mich daran erinnert und jetzt möchte ich an dem Thema arbeiten, ja. Was mich davon abgehalten hat.
Total.
Wovon lassen wir uns abhalten, diese Sehnsucht zu leben?
Ja. Ganz genau, weil oft ist es ja so, dass man eine bestimmte Sehnsucht hat oder eine Idee, eine Lust, was man gerne machen möchte. Und dann kommt so eine Angst dazwischen. Ich kenne das auch von mir selber ganz klar und habe auch immer wieder mit meinen Schülern und Klienten zu tun, die dann mir berichten, zum Beispiel ich kann aber gar nicht tanzen beispielsweise. Und dann mir berichten, ja, ich stopp mal ganz kurz, Shivani. Wir müssen das rausschneiden.
Okay.
Lass es noch mal ganz kurz, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, merke ich, und versuche irgendwie drumherum zu reden. Wie wollen wir genau anfangen? Weil ich hatte in Erinnerung, dass du so ein bisschen von dieser Klientin erzählst. Und jetzt irgendwie hatte ich den Eindruck, dass du das gar nicht möchtest. Und jetzt war ich so ein bisschen verwirrt. Was wir genau machen
was hatten wir abgesprochen? Ich habe mir ehrlich gesagt nur das Stichwort Tanzen aufgeschrieben und war jetzt erstmal ein bisschen irritiert, als du sagtest, wir reden über Sehnsucht und jetzt landen wir doch beim Tanzen.
Ja, wir hatten nämlich beides. Also es war das Tanzen und dann kamen wir auf die Sehnsucht und dass wir uns abhalten lassen. Ich hatte dann so zum Ende unserer letzten Session gesagt, ja, lass uns doch eine Folge über Sehnsucht machen und irgendwie dachte ich, aber wir können auch komplett neu einmal anfangen und nur über das Tanzen sprechen und dann die Sehnsucht da sozusagen mit reinspinnen.
Ja, ich finde, die Sehnsucht ist wichtig und die Sehnsucht muss ja auf was gerichtet sein. Aufs Tanzen lernen, auf Singen lernen, auf einen Partner haben, endlich eine erfüllte Sexualität leben, endlich im Business beruflich erfolgreich sein. Es gibt ja ganz vieles. Oder womit habe ich jetzt gerade die Klientin, die ich gerade unterstützt habe, die hat auch Fressattacken.
Ja.
Und das sind ja überall Themen, die dazwischen liegen.
Total. Also das ist eins. Okay, sollen wir dann direkt weiter rübergehen und uns später entscheiden, ob wir es rausschneiden oder nicht?
Ja, würde ich machen. Okay. Oder?
Ja. Ich finde es ja immer, also es ist ja, ne, es geht ja auch, bei dir geht es um das Thema Selbstbewusstsein und bei mir ja auch und ganz viel so die innere Stärke oder auch die inneren Werte zu leben und sich zu zeigen, so wie man ist und nicht immer zu versuchen, ein perfektes Bild nach außen zu zeigen.
Ja, richtig, genau.
Und da finde ich das eigentlich auch total schön, solche Sachen, wie wir jetzt gerade hatten, diese kleine Irritation, vielleicht auch gar nicht rauszuschneiden, sondern einfach die ganze authentisch drin zu lassen. Können wir mal schauen.
Nicht perfekt zu sein. Ja, schauen wir mal.
Ja, genau. Ja, genau. Das Thema mit dem Fressattacken oder mit emotionalem Essen, das ist tatsächlich auch aus meiner Erfahrung ganz, ganz eng verknüpft mit Sehnsüchten, die wir vielleicht nicht trauen, wo wir uns nicht trauen, denen nachzugehen. Warum auch immer, das ist erstmal noch so eine andere Frage, die man dann erforschen kann, ne, in so einer 1-zu-1-Arbeit. Aber ganz wichtig, dass Essanfälle, emotionales Essen und all sowas eigentlich dann erst aufhören, meine Erfahrung zumindest, wenn wir beginnen, unserer Sehnsucht zu folgen.
Und das Ding ist, glaube ich, das erstmal zu spüren.
Dass es eine Sehnsucht gibt in einem?
Dass das eine Sehnsucht ist, die da jetzt Hunger hat, dass das nicht die Lebensmittel, dass das nicht den Kühlschrank meint, der jetzt geleert werden muss, sondern dass das, was ist in mir, ein Bedürfnis oder eine Sehnsucht, die dadurch sagt, ich bin nicht gestillt, ich habe Hunger, aber nicht körperlich, sondern auf der seelischen Ebene. Da ist ein Hunger da, der bisher nicht gesehen wurde.
Genau. Ich spreche auch ganz gerne vom Bedürfnis, also welches Bedürfnis möchte eigentlich gestillt werden? Und welches Bedürfnis geht es eigentlich? Das ist genau so, dass es nicht das Essen ist, was in unserer Welt zumindest das Bedürfnis ist, sondern etwas anderes, das Bedürfnis, sich auszudrücken beispielsweise, das Bedürfnis, eine freie Körperlichkeit zu erleben.
Boah, das ist mir übrigens ganz wichtig, du. Das merke ich hier in Spanien mit diesen ganzen kleinen Viechern hier. Mhm. Ich muss mich immer anziehen und bedecken und ich bin so gern körperlich einfach, ich ziehe so gern leichte Kleidung an und ich muss mich hier immer anziehen und deshalb merke ich, ich kann hier nicht bleiben.
Ach, das ist interessant.
Da, wo ich jetzt gerade bin. Ja, da bin ich nicht ewig.
Da habe ich hier zum Glück auf der Insel gar keine Probleme mit. Mit kleinen
Zufall, das ist gut. Das
genau,
ist gut.
Ja. Vielleicht die Nähe zum Meer, weil immer ein kleiner Wind weht oder so, ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube auch, ne, diese Körperlichkeit, sich frei zu bewegen oder wenn es möglich ist, zum Beispiel auch ja, nackt zu sein, freie Haut zu zeigen und so weiter. Das ist
ja, das meine ich.
Ja, genau. Das ist ein ganz ursprüngliches, tief in uns Menschen verankertes Bedürfnis, was sich gut anfühlt, was uns Gesundheit gibt. Und es ist in unserer Gesellschaft einfach schwierig, dem so nachzugehen, weil der Stellenwert nicht da ist. Weil letztendlich geht es darum, was arbeitest du, kannst du damit Geld verdienen und alles andere, was ist deine Sehnsucht oder wonach sehnt sich dein Herz oder deine Seele, das sind Fragen, die viel zu wenig beantwortet werden oder dort auch geforscht werden.
Ja, da muss man die richtigen Leute dafür finden, mit denen das gemeinsam möglich ist, die sich nicht in Äußerlichkeiten ablenken lassen, sondern wo man wirklich in die Tiefe gehen kann, oder?
Ja, und ich fand es so spannend, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dass auf einmal aufkam, dass wir beide auch diese Sehnsucht oder diese Leidenschaft fürs Tanzen vereinen.
Ja, ja.
Und vielleicht magst du erzählen, was der Tanz für dich bedeutet oder welche Sehnsucht da drin liegt?
Tanzen, also ich habe mit 18 das erste Mal einen Tanzkurs gemacht und zwar war das ein Rock'n'Roll-Kurs. Es war gar nicht meine Idee, sondern wir waren in so einer Clique und wir haben 3 oder 4 Paare miteinander da teilgenommen und ich war mit meinem Partner dann damals die Einzige, die geblieben ist. Ich war dann Sie überlegen, über 10 Jahre in einem Rock'n'Roll-Verein und habe da getanzt. Ich habe 10 Jahre Rock'n'Roll getanzt und auch Showauftritte und habe da was erlebt, was ich gar nicht erwartet habe. Das hat mir ganz viel Selbstvertrauen gegeben, weil ich erstmal körperlich gar nicht so, ich war relativ unbeholfen, hätte ich mich da eingeschätzt. Und durch dieses regelmäßige Üben habe ich gemerkt, sieht es richtig gut aus. Und dann plötzlich hat mich der Helmut, hieß der Trainer, gefragt, ob wir mit Auftritt tanzen, ob wir uns das vorstellen können, Showauftritte zu tanzen. Und das war dann nochmal, so hätte ich mich gar nicht eingeschätzt, aber das haben wir dann plötzlich gemacht.
Ja, total schön.
Und das hat mir ganz viel Selbstvertrauen gegeben und auch eine Bewegungsfreude, einfach eine Freude an der Bewegung, am Körper. Auspowern auch. Also ja. Rock'n'Roll ist ja was, ist ja ein Ausdauersport, ein ziemlich
total
anstrengender Sport. Ja.
Ja, man ist ja ganz viel auf den Zehenspitzen und hüpft auch, ne? Ganz viel, ja, das ist ziemlich Abtempo. Ja, das ist total spannend, weil ich wirklich den Tanz gar nicht mit dir direkt assoziiert hatte, weil wir einfach vorher auch nicht drüber geredet haben.
Nee. Ne?
Und ich weiß, zum Beispiel für mich war meine erste Erfahrung mit dem Tanz, ich glaube, ich habe so mit, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht mit 11 oder 12 begonnen zu tanzen, in so einer Modern Dance Tanzklasse. Meine Mutter hatte mich da reingesteckt, hat gesagt, probier mal aus. Und ich war direkt geflasht, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und das war ja genau die Zeit der Pubertät, die dann gestartet ist. Also so mit 11, 12 ist die Pubertät im Gang oder ist gerade in ihren Anfängen. Und für mich war das Tanzen damals, ohne es wirklich bewusst zu wissen, aber im Nachhinein auch betrachtet, so lebensnotwendig, weil ich früher nicht... Weil ich früher keine Möglichkeit hatte, all die Gefühle und Gedanken, die in mir sind, auszudrücken. Ich hatte keine Möglichkeit, darüber zu erzählen oder überhaupt zu sagen, was mit mir los ist. Ich wusste es überhaupt nicht. Ich wusste nur, dass ich mich verdammt schrecklich fühle. Dass ich mich einsam fühle, dass ich mich ungeliebt fühle, nicht gewertschätzt. Aber ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich das verbalisieren soll oder wem ich das überhaupt hätte erzählen sollen. Und da war der Tanz für mich die Rettung, weil es im Tanz eben nicht um Worte geht, sondern es gibt eine Möglichkeit, es gibt einen Raum, wo der Körper das, was innen drin ist, ausdrücken kann, in seiner Sprache, ganz unzensiert. Und das ist erstmal was total Schönes, weil das, was innen ist, wird transformiert, das wird nach draußen gebracht und irgendwie löst es sich dadurch auch, was ganz, ganz ja, Fantastisches ist.
Es ist eine eigene Sprache, ja, und im Körper lösen sich, weil die Gefühle finden ja im Körper statt und durch das Tanzen werden die Neurotransmitter abgebaut, die ganzen Stresshormone.
Ja, und jedes Gefühl, genau, spiegelt sich im Körper, macht auch Entspannung oder Anspannungen. Über das Tanzen können wir das lösen, es kann sich was verändern, es kann eine neue Perspektive entstehen, es kann ein neues Gefühl entstehen für sich, für die Welt. Und meiner Meinung nach ist das auch die Quelle von unserer Kreativität. Ne, wenn wir da ins Spüren kommen und wenn wir wieder zur Sehnsucht kommen, auch dieser Sehnsucht folgen und vielleicht ganz ohne Sinn auszudrücken. Auf welche Art und Weise auch immer. Tanz ist jetzt ja eine Möglichkeit, wo wir beide uns gefunden haben, auch mit einer großen Leidenschaft. Aber natürlich, es könnte auch die Stimme sein, es könnte auch Malen sein oder Töpfern oder etwas anderes. Ich habe so den Eindruck, dass es in dem Moment, wo wir uns erlauben, unserer Sehnsucht zu folgen, das restliche Leben wie so ein Puzzle sich auch wieder neu formt und Gestalt annimmt. Großes Potenzial von Heilung da drin liegt oder von Zufriedenheit.
Davon bin ich überzeugt. Wir waren ja dabei, wenn ich der Sehnsucht nicht folge, es gibt ja da Steine, die im Weg liegen, die dazwischen liegen. Und irgendwo ist ja da drin, ist ja was, was spürt, was weiß, was ist eigentlich das, was ich machen will. Das ist das, was mir die Klientin sagte, eigentlich wollte ich immer singen. Und dann arbeite ich mit den Leuten und dann merke ich, okay, da gibt es Dinge, da gibt es was, was jemanden zurückhält, dass er das tut, was er im Innen spürt, was eigentlich richtig wäre. Und das fängt ja schon ganz früh an. Ich weiß nicht, was du da immer rausfindest. Was ich so toll finde, ist, dass du auch von Erforschen sprichst, weil für mich ist es auch eine richtige Forschungsarbeit. Ich selber weiß ja nie, was ist das, sondern ich gehe mit meinen Klientinnen auf eine Entdeckungsreise. Was entdecke ich jetzt da? Was erwartet uns da? Was steht da dazwischen? Und ja, es sind ganz oft eben so Dinge in der Kindheit, die gar nicht mit Erfahrungen von der Frau zu tun haben, sondern zum Beispiel, das taucht bei mir jetzt gerade häufig auf, manchmal hat es eben, wenn meine eigenen Themen so da sind, dann treffe ich das in den Themen von meinen Klientinnen. Und ich bin gerade mit dem Trauma von meinem Vater beschäftigt. Das kommt überall raus. Erst war es hier da in der Stimme, jetzt ist es an den Unterarmen, in einem Ausschlag. Also das, was ich da emotional abbekommen habe von ihm. Und interessant ist, dass mir gerade lauter transgenerationale Belastungen von meinen Klientinnen begegnen. Also dass die belastet waren dadurch, dass die Eltern emotional nicht richtig da sein konnten, weil die immer noch dieses Trauma nicht verarbeitet hatten. Und das kann man ja dann, ich meine, wenn mir was passiert ist, wenn zum Beispiel, wenn ich weiß, da ist eine Oma gestorben oder ein Opa gestorben und das war eine wichtige Bezugsperson und plötzlich war die nicht mehr da, dann ist das ein riesiger Einschnitt und dann kann ich sagen, okay, da war was, das kann ich zuordnen und seither war was anders. Aber wenn da so eine grundsätzliche Stimmung im Leben war, die ja normal war, dann kann man das oft nicht begreifen und nicht greifbar machen. Und da ist, glaube ich, auch das Tanzen ganz gut, oder? Wie ist das denn, wenn man keine Worte dafür hat?
ist der Ausdruck über das Tanzen super, super gut, weil wir einfach noch nicht wissen, worauf wir stoßen werden. Mhm. Genauso wie du es gerade beschreibst, ist ja genauso auch die Art und Weise, wie ich gerne arbeite, als wir sind die Forscher und der bewusste Verstand weiß es noch nicht, der kann es mir nicht sagen. Wenn das so einfach wäre, dann könnte man einfach rationale Fragen stellen, was fällt dir so schwer, was wünschst du dir im Leben, etc. Aber die Antworten, die dann kommen, sind oft nicht vollständig und deswegen finden wir dort drin auch nicht die Lösung oder das Wohlbefinden, die Zufriedenheit. Wenn wir aber dann anfangen, im Tanz mit dem Körper zu arbeiten und den Körper einladen, bestimmte Bewegungen zu machen, die vielleicht sonst im Alltag da sind, aber zurückgehalten werden. Wenn wir in einem vertrauensvollen Rahmen den Körper auch die Ruhe geben, die eigene Bewegung zu finden. Und zwischen in uns hineinspüren und eine Bewegung nach außen hin ausdrücken, abwechseln. Und das natürlich in der Begleitung, weil man selber weiß vielleicht gar nicht, wie das funktioniert. Mhm. Also man weiß es schon, wenn man den Körper sozusagen machen lässt. Aber wir sind viel zu gut darin, uns ständig zu stören. Weil der rationale Verstand immer dazwischen funkt und sagt, oh, nicht richtig, nicht gut genug, was soll das jetzt und so weiter. Und deswegen braucht es manchmal eben die Begleitung, die diesen rationalen Verstand immer so ein bisschen auf Abstand bringt, damit man wirklich den Körper sprechen lassen kann. Und das, was dann spannend ist, ist, dass über diese Bewegung, die erstmal überhaupt nicht interpretiert wird, weil es wichtig ist, dass es so, auch so einen wertfreien und interpretationsfreien Raum gibt erstmal. Dass danach im Anschluss, wenn man dann vielleicht doch in das Gespräch über die Erfahrung kommt, miteinander, dass dann auf einmal so Aha-Effekte passieren. Wow! Ich habe zum Beispiel, ich habe eine Klientin gehabt, das war ganz, ganz spannend. Sie kam zu mir und hat mir gesagt, dass sie den Eindruck hat, sie wäre in einer Rüstung gefangen, wie in einer Ritterrüstung oder wie in einem Korsett.
Boah, eine tolle Wahrnehmung, ja, toll.
Tolle Wahrnehmung und ich als Tanztherapeutin, Körperpsychotherapeutin bin natürlich total begeistert, wenn mir jemand so etwas erzählt.
Ja.
Mit so einer bildlichen Sprache kann man natürlich total gut arbeiten. Das ist ein wunderbarer Ausgangspunkt. Gut, sie sagt ja eben, sie kommt mit dieser Rüstung, ne, mit diesem Gefühl einer Rüstung, des Korsetts und sie wünscht sich mehr Freiheit. Ja, das konnten wir so ein bisschen erarbeiten. Sie wünscht sich ein freieres Gefühl in diesem Bereich, wo sie sonst die Rüstung wahrnimmt. Und wir haben begonnen zu arbeiten miteinander. Tanztherapeutisch, körperpsychotherapeutisch. Würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Ich kann nicht alle einzelnen Arbeitsschritte erklären. Aber Fakt ist, dass wir nicht interpretiert haben. Wir haben keine Lösung vorweggenommen, sondern wir waren beide ganz neugierig und offen für das, was der Körper erzählen möchte. Also welche Ausdrücke kommen. Und natürlich auch immer mit der Rückkopplung, wie fühlst du dich dabei? Welche Gedanken kommen dir oder vielleicht auch welche Bilder, welche Erinnerungen kommen dir? Weil all unsere Erinnerungen, unsere Erfahrungen sind hier im Körper gespeichert. Das heißt, wenn wir mit dem Körper arbeiten, kommen diese Bilder auch hoch. Zumindest in dem Moment, wenn ein sicherer Rahmen da ist. Und ne, wenn man im Coaching oder in der Therapie ist, dann sollte der sichere Rahmen ja auch gegeben sein.
Aus meiner Sicht hängt es ja davon ab, ob du als Nervensystem, ob dein Körper dem anderen Körper die nötige Sicherheit gibt. Und wenn die da ist, dann kommt es, glaube ich. Und wenn die nicht da ist, dann kann man sich noch so anstrengen, dann geht es nicht.
So ist es, ganz genau. Und deswegen ist es auch so wichtig, also finde ich, meine Erfahrung, dass man auch mit jemandem arbeitet, der selbst viel Körpererfahrung hat. Weil es ist schwierig, sich auf Körperebene einzulassen mit jemandem, der selber Angst vor seinen Gefühlen oder von seiner Körperlichkeit hat. Weil
das ist unmöglich.
Ja, es ist unmöglich. Ich kann nur da den Raum geben und eine Sicherheit geben, wenn ich es vielleicht selber schon mal durchgemacht habe und erfahren habe. Gut, also um nochmal zurückzukommen zu dieser Klientin, was dann wirklich Spannendes passiert ist über ganz einfache Übungen, ne, wo ich sie einfach nur begleitet habe, den Körper zu spüren, bestimmte Ausdrücke, die der Körper gerade von selber macht, etwas zu verstärken, etwas zu vermindern und so weiter, gab es einen Moment, der war körperlich. Die Klientin, die Frau, die sank in sich zusammen, kauerte sich auf den Boden. Und ich habe natürlich mitgekriegt, da passiert jetzt gerade etwas. Was ist da los? Und begleite sie in diesem Moment und dann erzählt sie mir, ja, mir ist gerade eine Erinnerung gekommen. Die habe ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr bewusst gehabt. Mhm. Und zwar, und dann erzählte sie eben von ihren Erfahrungen, ne, da gab es einen Missbrauch im Hintergrund und das hat sie einfach dort in dem Moment erfahren, als wir mit dem Körper gearbeitet haben. Und für sie wurde es dann auch möglich, einfach durch die Begleitung, durch die Arbeit, sich daraus zu befreien, körperlich, ne? Weil sie es erstmal erinnert hat, was los war, und dann mit der Begleitung von mir auch, ne, die Trauer, die Ängste, die Wut, all das, was da drin steckt, nochmal durcharbeiten konnte. Und so tatsächlich diese Ritterrüstung abgelegt hat und in ihre Lebendigkeit gekommen ist. Und das hätte der bewusste Verstand niemals gewusst.
Genau, der lässt es nicht zu. Und wie ich sagte, das Nervensystem braucht die Sicherheit, sonst kommt es nicht an die Oberfläche.
Ja, ja.
Sie hat sich bei dir sicher gefühlt. Das ist super.
Sie hat sich sicher gefühlt und der Levine oder Levine, sprechen ja unterschiedliche Menschen unterschiedlich aus, der ist ja ganz bekannt mittlerweile auch mit seiner Traumaforschung. Der sagt ja auch ganz klar, eine Traumareaktion zum Beispiel, das betrifft nicht das Geschehenes, also ne, was wirklich geschehen ist, auch wenn das, was geschehen ist, schrecklich und tragisch war, ne, und nicht hätte sein sollen, sondern das Trauma oder die Leblosigkeit, die man manchmal fühlt, ist eigentlich das, was sich entwickelt, wenn wir keine adäquate Begleitung haben in dem Moment, wo wir uns fallen lassen können, wo unser Nervensystem spürt, boah, das ist passiert, es war schrecklich, aber jetzt bin ich in Sicherheit und jetzt bin ich geborgen. Genau. Und das ist das, was wir aber auch als Erwachsene uns noch holen können, weil der Körper eben im Hier und Jetzt ist und gleichzeitig Träger all unserer Erfahrungen.
Richtig, und das ist all das, was wir nachholen.
Ja. Puh, jetzt sind wir ganz schön tief getaucht vom Thema Sehnsucht.
Ja, aber es ist doch genau das, ist das, was dann uns abhält. Ja. Das ist nämlich das Thema von der Sehnsucht. Und keiner denkt dran, dass dieses Ereignis, was wir entweder gar nicht mehr erinnern können, oder eins, das wir zwar erinnern, aber denken, ja, das hat doch damit nichts zu tun. Woher soll denn jemand draufkommen, dass der Tod der Großmutter, ich nehme das jetzt mal wieder, dass die Belastung, dass ich da drin nicht gesehen wurde, dass sie jetzt, was weiß ich, wenn ich sie als Mama wahrgenommen habe, weil meine Mutter gar nicht anwesend war emotional, dass das so schlimm war, dass die gegangen ist, dass ich dadurch in eine Starre gegangen bin und ich dann heute prokrastiniere, dass ich Dinge aufschiebe, dass ich gar nicht mehr fähig bin, meine Arbeit richtig zu gestalten und an mir zweifle und ja, oder das Singen aufschiebe oder...
Ja, das stimmt.
Das sind doch die Themen. Das ist genau das, warum dann diese Coaches mit ihren Prokrastinationsprogrammen auch nicht weiterkommen, weil das Ding nämlich in der Tiefe liegt.
Ja, ganz genau so ist es.
Sehnsucht wird in der Tiefe abgewürgt. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Ganz genau. Na, da, wo die Angst ist, da geht's lang.
Ja, richtig.
Ja.
Und ich denke mal, unsere Arbeit ist ähnlich tief. Wir gehen beide in diese Tiefe rein. Aber wenn man nur auf der Ebene des Verstandes bleibt, da kommt man da nicht dran.
nicht nur, dass man da nicht drankommt, ich persönlich finde es auch echt frustrierend, weil, ne, es ist ja nicht so, dass man zu blöd ist, es zu tun. Man hat ja bestimmte Gründe, warum es einem so schwerfällt, es zu tun.
Richtig. Genau, ja.
Und diese wollen auch gewertschätzt und gesehen werden.
Richtig. Ja, und mich bitzelt noch eine Frage, du. Wir hatten das mit dem Tanzen besprochen. Ich wusste nicht, dass du eigentlich Tänzerin bist. Also nicht,
ja.
Eigentlich nicht in der, in deine der, Intention war es nicht, Körperpsychotherapeutin zu werden,
nein.
Sondern du hast Tanz studiert.
Ja, genau. Eine Sehnsuchtsentscheidung.
Magst du das dazu sagen oder ist das?
Doch, total gerne. Doch, total gerne. Ich spreche tatsächlich gerne drüber. Ja, ich habe mich entschieden, Tanz zu studieren, weil ich im Tanz eben gemerkt habe, dass das mein Heilmittel ist für die Zeit, ne? Also gerade im Ausdruckstanz, im modernen Tanz. Und kurz bevor ich mein Studium beendet hatte und schon in Tschechien war zum Tanzen, habe ich einen Autounfall gehabt. Und in diesem Autounfall habe ich einen zweifachen Sprunggelenksbruch davongetragen, was so ein bisschen Glück im Unglück war. Aber für mich halt damals überhaupt nicht. Das war Tragödie und völlig identitätszerstörend. Ich habe wirklich, also ich war Tänzerin mit Leib und Seele und dann mit 25 sozusagen auf dem Peak, wo ich dachte so, ja, jetzt kann ich die Welt erobern. So hat sich's angefühlt.
New York.
Ja, genau. Ja, oder Pina Bausch, Tanztheater.
Okay.
Und auf diesem ja gefühlten Höhepunkt kommt dann dieser Autounfall, nicht selbst verschuldet. Mit Ärzten, die mir dann sagen, ich war dann 3 Tage in der Intensivstation, es war ziemlich krass, es war außerhalb von Prag. Dann kommt der Arzt ins Zimmer, die Ärzte konnten damals auch nicht wirklich gut Englisch sprechen, ich konnte kein Tschechisch sprechen, dann eben in so einem gebrochenen halb Englisch, halb Tschechisch, ja, ihre Karriere als Bühnentänzerin sollten sie besser vergessen. Und ja, dann viele, viele Arztaufenthalte und Reha-Kliniken und Physiotherapie und mit Empfehlungen von Ärzten, dass ich doch mein Sprunggelenk versteifen lassen sollte und bloß nicht mehr belasten. Das muss man sich ja auch vorstellen, ne? Dann kriegt man gesagt mit 25, vorher war man noch so auf dem Weg zur Bühnentänzerin, ne, belasten Sie Ihr Sprunggelenk gar nicht mehr, das ist das Schlimmste, was Sie machen können. Es wird nur schlimmer werden. Und ich hatte so starke Schmerzen, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe und dann aufstehen wollte, schon Minuten vorher war ich nur damit beschäftigt, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich aufstehe, weil ich so Angst davor habe, dass meine Schmerzen so, so schlimm sind.
Waren das körperliche Schmerzen oder war das auch ein Trauma vom Schock?
Ja, das ist jetzt natürlich gute Frage, Shivani Vogt.
Ja, das ist ja immer, Schmerz hat ganz oft mit einem Trauma zu tun, ja. Und das kaum einer denkt.
Ja, total spannend.
Da hält ja auch viel von den Sehnsüchten ab. Gehört auch dazu.
Gehört auch dazu. Und genauso war es auch. Also es war beides. Ne? Wirklich in den Jahren, wo ich dann auch mein Sprunggelenk und mein Trauma, was das angeht, geheilt habe, war wirklich beides wichtig. Sowohl einerseits ganz physisch bodenständig zu arbeiten, ne? Sprunggelenk, Muskulatur aufbauen, aber auch Muskulatur lockern. Mhm. Und dann alles Mögliche, was es an Naturheilkunde gibt. In der Zeit habe ich ja auch meinen Heilpraktiker gemacht, Blutegel angesetzt, Neuraltherapie gemacht, Kohlwickel, was es gibt. Ich habe alles ausprobiert. Und vieles davon hat auch wirklich geholfen, dass es besser wird. Aber das Letzte, ne, so das letzte bisschen, dass ich sagen kann, heute ich bin geheilt und mir geht's gut und meinem Sprunggelenk geht's gut, auch wenn es nicht mehr so ist wie früher. das kam wirklich durch die psychische Arbeit oder durch die Hinwendung zu dem, was eigentlich im Sprunggelenk und in meinem Körper noch drinsteckt. Und das war ganz klar noch ein Trauma. Ja. Und erst als ich das aufgelöst habe.
Von dem Unfall?
Von dem Unfall, aber auch, also vom Unfall einerseits, vielmehr würde ich sagen, von dem ganzen Lebensentwurf, der damit ja nicht mehr möglich war. Und von der Angst und von der Traurigkeit und von der Verzweiflung, die da drin steckte, von der Unsicherheit vor allem. Also ich habe eine große, große Unsicherheit mit mir getragen, ob ich mein Leben hinkriege, ob ich das Leben führen kann, was ich möchte, ob mein Körper jemals so stark wieder wird, dass ich Freude an ihm haben kann. All das, also ich war tief.
Und jetzt habe ich auch mit.
Ja, sorry. Genau, noch weniger. Alles gut. Ein Satz nur, ich war zutiefst in meiner Persönlichkeit verunsichert. Ich glaube, das ist das Beste, was es trifft. Ich war so unglaublich tief verunsichert, dass ich auch fast ständig geweint habe oder Sonstiges, weil ich einfach so unsicher war, verunsichert. Das trifft wirklich so gut. Und das, das war dieser körperpsychotherapeutische Prozess tatsächlich. Den hätten
Und erzähl mal, wie es heute ist, weil ich weiß, in Portugal, du bist eingeladen als Gastdozentin für ein ganz tolles Festival.
Super cool, genau.
Tanzfestival, da unterrichtest du?
Genau, das ist das Arabida Dance Lab von Pedro Paz. Da geht es darum, mit Kontaktimprovisation, aber auch mit Körperarbeit und mit ganz unterschiedlichen Formen von Körper, Geist, Body, Mind zu forschen, in sich zu forschen, Prozesse zu erforschen. Und da bin ich eingeladen, als Gastdozentin zu unterrichten. Und das freut mich total, weil es einfach die Essenz ist, die mich ausmacht, mit dem Körper, über den Körper zu forschen, der wir selbst eigentlich sind, letztendlich, um es wirklich die Essenz zu benennen.
Das heißt, du hast heute wieder Sicherheit in deinem Knöchel?
Genau, aber das war einfach nicht.
Du kannst wieder tanzen?
Ich kann wieder tanzen. Ich bin sicher, in mir sicher geworden. Ich sage heute, ich bin stärker als je zuvor. Mhm. Auch mein Sprunggelenk ist stärker als je zuvor, was so ein bisschen. Also es stimmt nicht ganz, weil ich kann nicht alles machen wie früher. Ich kann nicht hochspringen ständig. Das kann ich einmal machen und dann muss ich es mal bleiben lassen, weil ich sonst starke Schmerzen habe. Ich kann auch nicht, verschiedenste Sachen kann ich nicht mehr machen, die man als Profitänzer braucht beispielsweise. Ein Plié, Rock'n'Roll wäre für mich unmöglich heutzutage. So ständig.
Für mich auch.
Ah, für dich auch.
Das ist viel zu anstrengend. Ich komme aus der Puste.
Ja, aber es ist sehr, sehr viel möglich und vor allem bin ich heutzutage einfach bewusst über meinen Körper und weiß, was ihm gut tut und was man machen kann und weiß natürlich heute auch, und das finde ich so spannend, wenn mein Sprunggelenk anfängt, weh zu tun, dann ist das für mich so wie die Narbe, die vielleicht anfängt zu schmerzen bei Wetterumschwung, und für mich ist das immer ein Zeichen, okay, Anna, du passt gerade nicht auf dich auf. Emotional bist du gerade im Ungleichgewicht, du stresst dich zu viel, du gehst gerade vielleicht nicht gut mit dir um. Und da zeigt mir mein Sprunggelenk eigentlich den Weg, indem es sich meldet und sagt, hallo, kümmere dich ein bisschen um dich und um mich.
Gehst vom Weg deiner Sehnsucht weg, ist es eigentlich dann wieder.
Ganz genau, ganz genau, ja. Und als ich habe mich beworben bei dem Pedro Paz eben, bei dem Arabida Labs, und und als er mir dann schrieb, ja, deine Geschichte ist total inspirierend, wir wollen dich unbedingt haben, das war so berührend für mich, mir sind die Tränen gekommen. Es war einfach wunderschön.
Das merke ich jetzt auch gerade, wenn du das erzählst. Das ist total, wie du das über den Körper, diese Stärke aufgebaut hast, weil das ist ja, was auch die Forschung immer wieder findet. Jemand, der ein Trauma heilt, ist danach stärker als vorher.
Ja.
Das findet man, egal welche Traumen das sind, findet man regelmäßig in der Forschung raus. Also es lohnt sich, solche Geschichten auch anzugehen.
Es lohnt sich total. Also es ist so wie ein Sprung ins kalte Wasser, ins eiskalte Wasser. Die
ja.
Vorstellung da vorne ist wirklich gruselig. Und die Erfahrung ist einfach nur erfrischend und danach wunderschön befreiend. Und wenn man es einmal gemacht hat, wird es leichter, es einfach immer wieder zu machen.
Und das passt ja auch total zu diesem Thema Sehnsucht, dass du sagtest, ich möchte dieser Sehnsucht folgen, ich bin Tänzerin, ja. Dass du trotzdem eine Lösung gefunden hast.
Ja.
Du hast ja dann nochmal eine Ausbildung gemacht, oder? Die Körperpsychotherapie.
Genau, ja,
auf
genau.
Die auf das Studium drauf.
Ja, ich habe dann, genau, also mir war ja schon immer bewusst, dass Körper und Psyche irgendwie zusammenhängen. Und nach meinem doppelten Sprunggelenksbruch dachte ich mir, okay, vielleicht kann ich das irgendwie studieren, vielleicht kann ich da so ein bisschen ein Fundament runtergeben unter dem, was ich schon selbst erfahren habe. Und dann habe ich eben gegoogelt und habe genau eine Universität gefunden in Marburg. Und diese Universität in Marburg, Philipps-Uni, die bietet tatsächlich einen Masterstudiengang an und der nennt sich Motologie mit Schwerpunkt Körperpsychotherapie. Also für jeden, für den das interessant
okay,
ist, kann das googeln.
Bewegungswissenschaft ist das, oder? Was ist?
Ja, das ist die Motologie, das ist so leider. Da fragst du was, da können wir wahrscheinlich nochmal eine Podcast-Episode zu machen. Eigentlich, genau, ist es die Wissenschaft der Bewegung und der Motorik. Und die Motologie, die ist sozusagen eine Weiterentwicklung universitär von der Motopädie, was eine Ausbildung ist. Das gibt es immer noch. Und die hat sich damals ganz oder beschäftigt sich immer mit der Entwicklung von Kindern und wie einfach.
Okay.
Na genau, also wie man Kinder über die Bewegung unterstützen kann, Bewegung, also entwicklungsgehemmte Kinder über die Bewegung unterstützen kann, beziehungsweise wie man auch über die Bewegung Rückschlüsse ziehen kann auf eventuelle, ja, emotionale oder kognitive Disbalancen. Genau, also genau.
Okay, und davon habe ich noch nie was gehört, ehrlich gesagt.
Ja, das Problem ist wirklich, mal so unter uns, dass die Motologie sich überhaupt nicht vermarktet, was schade ist, weil deswegen hört man von denen auch nicht viel, weil die echt gute Arbeit leisten. Und dazu kommt, dass tatsächlich, die sind ja dann an die Uni gegangen, gemeinsam eben mit der Körperpsychotherapie zusammen, dass die Psychologen, die meisten an der Uni, der ganze Bereich der Psychologie nicht so gerne was mit den Motologen und Körperpsychotherapeuten zu tun haben möchte, weil die alle verhaltenstherapeutisch unterwegs sind. Genau. Und so hängt das dann leider miteinander zusammen, dass man davon nicht so viel erfährt, obwohl es einfach was super Heilendes ist, ja. Und wir uns ja eigentlich auch unterstützen könnten. So. Genau, aber jetzt für jeden, der diesen Podcast hört, der weiß es jetzt, es gibt diesen Studiengang und es gibt Motologen, Motopäden, Körperpsychotherapeuten. Genau, in Amerika ist das viel, viel, also das ist da ganz etabliert, ne, die Körperpsychotherapie. Da gibt es viele Studiengänge dazu, aber in Deutschland gibt es eben diesen einen. Ja, genau, und um den Bogen nochmal zu spannen, dann habe ich, auch dort musste ich dann wieder eine Aufnahmeprüfung machen, weil ich mit meinem Tanzstudium, was ich hatte mit meinem Bachelor, eigentlich gar nicht die Voraussetzung erfüllt habe, in einen psychotherapeutischen Beruf sozusagen reinzuwechseln. Okay. Genau, ist ein Masterstudiengang. Aber ich konnte Ihnen dann beweisen, dass die ganze Arbeit, die ich praktisch in meinem Tanzstudium gesammelt habe, also ne, was auch den Ausdruckstanz angeht und den Modern Dance, plus dann meine Erfahrung mit dem Unfall und so weiter, die beste Voraussetzung ist und dass viele der Körperpsychotherapeutinnen und Tanztherapeutinnen ursprünglich eigentlich mal Tänzerinnen waren und dass wir sozusagen die gleichen Ursprünge haben.
Wow.
Und das wurde dann akzeptiert und so bin ich zu diesem Master zugelassen worden. Und auch da wieder, für seine Sehnsüchte zu kämpfen und zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Lösungen gibt es, auch wenn es vielleicht erstmal unerreichbar erscheint. Ja.
Ja, und irgendwie ist es dann so, wenn dann diese Sehnsucht berührt wird, dann ist das, ich hatte vor kurzem eine Klientin, die hatte auch diese Sehnsucht zu tanzen und die hat sich immer zurückgehalten. Das ist ja ganz oft ein Thema, dass Menschen das spüren, aber sie halten sich zurück, weil sie merken, wenn ich das machen würde, dann wäre da einer neidisch oder eifersüchtig oder hätte Angst. Und dann mag ich lieber den anderen das nicht zumuten und ja, schließe mich da weg innerlich. Und plötzlich, wenn das dann diese Sehnsucht raus kann, dann ist das, sie sagte, es ist wie wenn ich Licht in den Raum malen würde mit meinen Bewegungen. Und das ist so schön zu sehen, jemanden zu sehen, wie diese Sehnsucht sich entfaltet und zu merken, hey, da ändert sich was und das ist spürbar und das ist sichtbar, das ist erlebbar. Und dann ist jetzt schon spürbar, dass sich dieses Leben total verändern wird. Das finde ich so schön.
Total.
Das zu begleiten, das mitzubekommen.
Ja, ich habe es bildlich gerade richtig vor Augen, wie du es beschreibst, was anfängt zu strahlen. In diesem Moment, wo die Sehnsucht nach draußen, ja.
Wo es leben darf.
Wo es leben darf, ja, ganz genau. Ganz genau.
Ja.
Das ist ja auch ein Meilenstein für den eigenen Körper, dass auf einmal etwas frei wird.
Ja, richtig.
Was ich auf jeden Fall toll finde, ganz egal, was am Ende dabei rauskommt, wenn man seiner Sehnsucht folgt, also sowohl als so aus meiner eigenen Erfahrung als auch als Therapeutin, die die Menschen dabei auch begleitet, das zu entwickeln. Es macht Freude, sich in seiner Sehnsucht zu entdecken. Und das ist was unglaublich Schönes, weil ich finde, wir sollten viel mehr Freude an uns und in unserem Leben haben. Das Leben ist so kurz und das besteht nicht nur daraus, irgendwas zu erreichen oder irgendwas zu leisten, sondern ja, Freude zu haben.
Genau.
Das ist was unglaublich Kraftvolles.
Und wenn diese Sehnsucht leben darf, das ist ja die pure Freude, wie du sagtest.
Das ist die pure Freude.
Und es geht nur über den Körper.
Mm.
Geht nicht mit dem Kopf, mit Vorstellungen.
Ganz genau. Ganz genau. Ah, schön.
Haben wir einen ganz schönen Rundumschlag gemacht mit Thema Sehnsucht und Tanzen.
Ja. Ich bin ganz gespannt, Shivani, ob wir uns mal in Spanien oder Portugal bei einem Tanzseminar über den Weg laufen.
Das wäre toll.
Oder vielleicht, ob wir selbst mal ein Seminar machen in Spanien oder Umgebung.
Ja, da sagst du was. Da sagst du was.
Das wäre auch was richtig Cooles.
Ab wie vielen Frauen fangen wir denn an?
Also, ich würde mal sagen, so ab 8 Personen kann man schon eine richtig schöne Sehnsuchtssession starten, oder?
Oder okay, was meinst Frauen, du? Dann macht euch mal hin, dann meldet euch an. Wenn wir 8 zusammen haben, dann... Ich habe hier schon einen Retreat-Ort, hätte ich hier. Dann ist mir eine Yoga-Lehrerin, die hier ist aus der Schweiz, die hat mir das angeboten. Die sagte, sie kennt einen tollen Platz.
Ach, super cool. Ja. Ja, klasse. Dann beenden wir jetzt den Podcast und besprechen die Einzelheiten.
Ja, das machen wir.
Okay, Frauen, also ihr habt gehört, ihr seid eingeladen, meldet euch und... Ab 8 Personen machen wir es möglich.
Genau. Ja, dann danke ich dir, liebe Anna. für unseren inspirierenden, freudigen Austausch.
Ich fand den Austausch total schön und merke, mir tut es super gut, mehr über solche Sachen zu sprechen, über Sehnsucht, über Lust, über Freude und gar nicht, ne? Wie ich auch schon zu Beginn sagte, es braucht ja gar nicht immer über Probleme zu gehen. Und trotzdem ist es super wertvoll und wir können daran wachsen. Das ist schön. Also mir hat sehr viel Freude gemacht und freue mich schon auf ein nächstes Gespräch mit dir.
Ich mich auch. Ja, dann danke ich auch dir, liebe Hörerin, dass du bis zum Ende mit dabei warst und unseren Sehnsüchten gelauscht hast, das, was wir zur Sehnsucht zu sagen hatten. Und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist, hier im Podcast Frau Selbstbewusst.
Genau, und hier im Podcast Fick Fights. Bis bald.